Ja, liebe Gemeinde, ich möchte Sie heute mal mitnehmen in eine Zeit, so etwa 1100 vor Christus. Ist also schon ziemlich lange her. In dieser Zeit wurde der alte Orient völlig durcheinander gewirbelt. Der Grund waren die Seevölker. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie noch nie was von den Seevölkern gehört haben. In Geschichtsbüchern liest man darüber nicht sehr viel. Aber da kamen Völker über das Mittelmeer drüber und sie bedrohten so diese ganze Ostküste des Mittelmeers, also Kleinasien, dann Kanaan bis runter nach Ägypten. Ich glaube, Ramses III. Hatte sich relativ erfolgreich gegen die Seevölker gewehrt. Und sie stellten das gesamte politische System, diese ganzen Strukturen auf den Kopf. Die Seevölker waren waffentechnisch den anderen Völkern völlig überlegen. Sie hatten nämlich damals schon die Eisenverarbeitung und überfielen einfach die Völker damals. Hochgerüstet brachten sie die Zeit damals völlig durcheinander. Eines dieser Seevölker begegnet uns in der Bibel immer mal wieder, und zwar die Philister. Die Philister, die lebten so im heutigen Gazastreifen, so ungefähr dort und so noch ein Stückchen an der Küste von Kanaan. Dort lebten sie und sie führten über Jahrhunderte hinweg ständig Raubkriege. Sie nahmen sich, was sie wollten, was sie brauchten. Wenn die Ernte nicht ganz reichte, dann zogen sie los und nahmen sich die Ernte der anderen. Wenn sie den Eindruck hatten, ihre Herden seien etwas klein, dann nahmen sie sich die Herden der anderen, egal. Sie waren eine ständige, ununterbrochene Existenzbedrohung des Volkes Israel. Und da war nichts mit friedlicher Koexistenz. Also wenn wir heute manchmal auf die Bibel blicken und sagen, ja, die ständigen Kriege dort und immer und ganz schlimm, die hatten einfach keine andere Chance. Kämpfen oder untergehen. Eine andere Möglichkeit gab es für Israel im Angesicht der Philister nicht. Und dann war es wieder mal so weit. Die Philister rüsteten sich mal wieder zum Krieg. Saul war gerade König in Israel gewesen, der erste König. Wir würden vielleicht sagen, Saul war ein bisschen ein besserer Feldherr. Er war einfach der erste, ja, große Feldherr, König, der das Volk einte, gerade im Kampf gegen die Philister. Die Philister staatlich gefestigt, Israel eher ein Stämmebund. Und dann stehen sie sich gegenüber. Auf der einen Seite Israel, auf der anderen Seite die Philister. In einem Tal haben sie sich getroffen, das Tal in der Mitte. Die Krieger der einen auf der einen Seite, die Krieger der anderen auf der anderen Seite. Und so beargwöhnen sie sich. Aber die Leute waren ja damals vor 3000 Jahren nicht ganz dumm. Die wussten natürlich auch, dass Blutvergießen keine schöne Sache war. Und das wollten sie natürlich vermeiden. Und da hatten sie sich eine Sache ausgedacht. Sie schickten jeweils von beiden Parteien einen Vorkämpfer los. Und dann kämpften als erstes die beiden Vorkämpfer. Und wer da der Unterlegene war, da war im Prinzip die ganze Armee schon fast besiegt. Also ein Stückchen in Art und Weise, ein sinnloses Blutvergießen zu vermeiden. Und nun hatten die Philister damals einen besonderen Mann als Vorkämpfer. Also die Seevölker, die haben uns nicht viel Schriftliches hinterlassen. Wir wissen über sie nicht sehr viel, einfach weil wir keine Dokumente oder fast keine Dokumente haben. Aber ein Dokument gibt es, und zwar aus der Philisterstadt Gath. Dort hat man also so ein Dokument gefunden und da taucht ein Name gleich zweimal auf. Ein Name, den Sie alle schon gehört haben. Goliath. Goliath kommt dort vor bei den Philistern. Natürlich ist es schwer zu beweisen, ist es der Goliath aus der Bibel, aber wir gehen eigentlich gehen wir davon aus, dass die übereinstimmen. Goliath war also ein Vorkämpfer und stellt sich hin vor die Philister und da passiert Folgendes. Jeden Morgen und jeden Abend baut sich Goliath auf. Und seine Stimme dröhnt durch das Tal. Sie können sich es vielleicht vorstellen, ja, so ein großes Tal und einer mit lauter Stimme. Wozu seid ihr denn da? Ich bin ein Philister. Und wer seid ihr? Knechte Sauls, Sklaven. Wer seid denn ihr? Schickt doch einen zum Kämpfen. Kommt doch, wenn ihr den Mut habt. Sie merken, ich schmück das ein bisschen aus, ne? Aber so ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Und dann geht der Goliath zurück zu den Seinen und er genießt die Situation. Haha, ich habe die Israeliten verspottet. Haha. Und das geht jeden Morgen und jeden Abend so, immer wieder. Wer seid ihr? Nichts seid ihr. Knechte Sauls. Er genießt das förmlich. Und dann sehen sie ihn wiederkommen. Abends, bevor es dunkel wird. Früh, sie schrecken aus dem Schlaf. Wieder diese Stimme. Haha, wer seid denn ihr? Aber mal genau überlegt, was sehen die eigentlich, die Israeliten? Ja, Goliath. Sehen sie wirklich Goliath? Oder sehen sie nicht eigentlich bloß einen wandelnden Waffenhaufen? Stellen Sie sich einfach mal vor, der Goliath war ca. 2,90 Meter groß. Übrigens mal ganz nebenbei, man hat bei Ausgrabungen im Gebiet der Philister, hat man also auch Skelette gefunden und hat dort vereinzelt Skelette-Teile gefunden von Menschen, die 3 Meter groß gewesen sein müssen. Also nicht durchgängig, sondern vereinzelt. Man geht heute davon aus, dass das von den Enakidern, die in der Bibel vorkommen, die Riesen, das wird also mal so ein bisschen nebenbei erwähnt, dass das Reste von denen waren und der Goliath zu einer, der sich zu den Philistern gerettet hat. Aber das nur ganz nebenbei. Der Goliath, der war also nicht bloß riesengroß, sondern der war auch bewaffnet. Helm, Brustpanzer, Beinschienen. Wenn man es zusammenrechnet, so ca. 80 Kilo hat er ständig mit sich rumgeschleppt. Und dann eine Speerspitze, nur die Speerspitze, 8 Kilo, 600 Lot, 8 Kilo schwer. Können Sie sich vorstellen, wenn schon die Spitze so schwer ist, was da für ein Baumstamm dran hängen muss. Und dann dazu noch ein Schild, was den ganzen Kerl bedeckt hat. Der brauchte einen Schildträger, weil er das gar nicht alles schleppen konnte. Goliath, ein wandelnder Waffenhaufen. Und der baut sich auf. Jeden Morgen, jeden Abend, immer wieder. 40 Tage lang. Und es dröhnt immer wieder durch das Tal. Haha, wer seid denn ihr? Nichts seid ihr. Und Israel? Israel wird klein und kleiner. Und ihr ganzes Vertrauen auf Gott sinkt auf den Nullpunkt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Eigentlich ist der Goliath ja unbeweglich. Wenn der 2 Schritte nach drüben macht und der Schildträger hinterher muss, der muss ja ständig warten, bis der kleine Kerl mit dem großen Schild hinterhergehobt ist. Ganz einfach bloß mal vorstellen. Eigentlich ist er unbeweglich, der kommt gar nicht vorwärts. Seine eigentliche Stärke ist im Prinzip seine Schwäche. Goliath war schwer bewaffnet, aber er war nicht schnell, da brauchte bloß einer fix zu sein. Seine Waffe, seine eigentliche Waffe, waren seine Worte. Seine Waffe war dieser Spott, dieses Kleinmachen, dieses Ich habe Israel hohn gesprochen. Der macht sie nieder, er macht sie klein. Und das ist seine eigentliche Waffe. Und Israel, die sehen sich, wie Goliath sie sieht. Sie zittern, lesen wir in der Bibel. 1. Samuel 17 steht das, dass sie zittern, wenn nur die Stimme von Goliath erklingt. Sie werden immer kleiner und kleiner, die Angst immer größer. Und Goliath kostet es aus. Ihr Lieben, wie sehen wir eigentlich auf uns? Wie spricht man über uns Christen? War ja vor kurzem Wahl. Ich sah ein Wahlplakat. Wer mehr weiß, braucht weniger zu glauben. Und mal ehrlich, das hören wir doch oft. Ihr Christen, ihr seid ja so ein bisschen von vorgestern. Und wenn man das weiß, die Wissenschaft hat das doch alles begriffen, hat uns doch alles gesagt, dann brauchen wir doch nicht mehr zu glauben. Und dann diese überholten Moralvorstellungen. Ihr kämpft drum, die endlich über den Berg zu werfen. Ihr Christen, ihr seid doch von vorgestern. Und dann holt man irgendwann die alten Kamellen wieder raus. Diese Halb- und Viertelwahrheiten von den Kreuzzügen, von Zerstörung der Kultur, von Unterdrückung, von der Evolution und dass die Christen immer doch geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe sei. Und das wird uns immer wieder und immer wieder gesagt. Ihr Christen, wer seid ihr eigentlich? Eigentlich seid ihr doch von vorgestern. Was soll denn das alles? Und wir? Wir werden kleiner und kleiner. Wir getrauen uns schon gar nicht mehr, es uns vor Augen zu stellen, dieser Segen, der mit Jesus in die Welt gekommen ist. Wir stellen es uns schon gar nicht mehr vor Augen, dass gerade in unserem Gebiet Europa, dass dort die Bildung mit den Juden und mit den Christen gekommen ist. Und dass es für unser Gebiet ein Segen war, dass das Heidentum mit Kinderopfern, mit Kinderverbrennungen und was es da alles gab, mit Sklaverei und so weiter, das ganze Heidentum, dass das endlich überwunden war. Getrauen wir uns das überhaupt noch zu sehen? Wie empfinden wir uns? Wie die von vorgestern, die Nichts, die einfach bloß hinterher hetzen, dass sie irgendwo mit ein bisschen modern sind, vielleicht ein paar moderne Lieder, aber im Grunde genommen ist es das Alte drin. Wie empfinden wir uns? Und wer sind wir überhaupt, wir als Menschen? Was ist das eigentlich, so ein Mensch? Nur Biologie? Mal irgendwie gezeugt? Was sagt man uns eigentlich? Mama und Papa, ist doch alles nicht so nötig, austauschbar. Viel wichtiger ist es, dass wir gute, ausgebildete Erzieherinnen haben. Und dann haut das schon hin. Und ansonsten entscheidet ihr euch doch selber. Biologie, weiter nichts. Ihr seid nichts. Wer holt uns da eigentlich raus? Wer gibt uns Würde? Wer wendet unseren Blick? Oder passen wir uns als Christen dem ganz einfach ängstlich an, versuchen mit irgendwelchen frommen Anstrich Worte zu übernehmen, die alle so sagen? Hetzen wir dem hinterher, um irgendwie einigermaßen noch mitzukommen? Wer wendet unseren Blick auf diesen Herrn, auf den, dem wir unser Leben verdanken, der uns Würde gibt, der uns liebt, der uns geschaffen hat, in dessen Augen wir unendlich wertvoll sind, vor dem wir den Wert haben, dem wir sein Sohn wert sind, wie viel kann es sonst noch sein? Damals in Israel, Sie kennen ja die Geschichte, ein Stückchen zumindest, die ich Ihnen erzähle, damals in Israel kommt da David. Die Familien mussten damals ihre Kämpfer versorgen. David war noch ein bisschen grün hinter den Ohren, der musste noch nicht mitkämpfen. Und so schickt ihn sein Vater zu seinen Brüdern. Im Rucksack hat er ein paar Brote und noch ein bisschen Getreide. Und, so lesen wir in der Bibel, 10 Käse für den Hauptmann. Ob das Bestechung war, naja, jedenfalls bringt er noch 10 Käse mit für den Hauptmann. Und dann kommt er in das Heerlager. Und dann hört er den Goliath spotten, abends und morgens, dieses Lachen, haha, ihr Nächte. Und er sieht, wie Israel klein und kleiner wird. Er sieht, wie sie zittern. Und dann fragt er sie, wer ist denn der, der das Heer des lebendigen Gottes verspotten darf? Und er wendet ihren Blick und sagt, hey, Leute, wer seid ihr denn? Ich komme im Namen des Gottes Israels. Du hast ihn verhöhnt, sagt er zu dem Goliath. Aber er ist mein Herr. Was sagte Goliath? Ihr seid Knechte Sauls, dumme Sklaven. Und David, ihr seid das Gottesvolk. Das ist eure Würde, das ist eure Ehre, das ist eure Kraft. Liebe Gemeinde, wer wendet unseren Blick? Liebe Gemeinde, der Kampf beginnt nicht erst dann, wenn der Speer fliegt, sondern das sind Worte, die sich in uns festgesetzt haben, in uns als Christen. Aber vielleicht können Sie auch einmal in Ihr eigenes Leben gucken, was sind da für Worte, die sich in ihnen festgesetzt haben? Was haben vielleicht Menschen über sie gesagt? Da haben sich Worte festgesetzt und dann sehen wir uns so, wie uns andere sehen und zittern wie Israel. Wer holt uns dort raus? Wer holt uns dort raus aus diesem, ja, aus diesem Kreislauf? Wenn die Welt Worte der Abwertung spricht, was sagt Gott dann zu uns? 1. Petrus 3, Vers 9. Ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen ererbt. Oder Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn nur ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du den Menschen gekrönt. Oder beim Propheten Jesaja, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das Wort Gottes, ich könnte jetzt noch ein Zitat nach dem anderen bringen. Aber manchmal ist es gar nicht so ganz einfach, dass sich die Worte Gottes auch in uns festsetzen. Aber da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die uns hilft, den Blick zu wenden. Und das habe ich beim Lobpreis entdeckt, bei der Anbetung. Bei dem Lobpreis, wenn wir vor dem Abendmahl singen, wenn wir am Anfang des Gottesdienstes singen, er sei dem Vater und dem Sohn, wendet unseren Blick hinauf zu unserem Gott, hilft uns dabei, auf ihn zu schauen. Wenn wir die Lieder singen, die wir jetzt gerade mit dem Lobpreisteam gesungen haben. Was haben wir gesungen? Alle Augen warten auf dich, den Gott, der größer ist. Wir heben unseren Blick, du weitest unsere Sicht. Oder staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Und ich merke, es wird dort, wo wir das singen, wo wir als Gemeinde gemeinsam vor unserem Gott stehen, dass dann unser Blick gewendet wird. Ob es diese älteren Lieder sind, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, für diese alten Lieder singen oder eben diese neuen, staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Sie wenden unseren Blick. Sie wenden unseren Blick von den Worten, die uns erniedrigen, hin zu dem Herrn, der uns Würde und der uns Ehre gibt. Sie wenden den Blick auf das, was wir sind, und auf den Herrn, der unser Herr ist. Lieder gehen leichter ins Herz. Und oftmals haben die Christen Gottes Worte auch vertont, einfach weil sie in unser Herz hineingehen. David tut das auch mit Worten. Er sagt, Leute, denkt dran, wer ihr seid. Und David hat nicht umsonst auch Psalmen gedichtet, die uns bis heute begleiten. Und sie wenden uns den Blick. Und deshalb plädiere ich auch immer für den sonntäglichen Gottesdienstbesuch. Nicht, damit ich möglichst viele Zuhörer habe oder dass wir sagen können, wir Wolkensteiner, unsere Kirche ist immer zumindest dreiviertel voll. Nein, dass wir hören und singen, Gott hat die Welt in seiner Hand. Dass wir es uns wieder deutlich machen, dass wir den Blick wenden auf den Gott, nicht die in dieser Welt den großen Mund haben und so tun, als könnten sie machen, was sie wollen. Nicht die haben die Welt in der Hand. Manchmal lässt Gott sie ein bisschen sehr viel Spielraum. Aber letztlich hat er diese Welt in seiner Hand. Und das müssen wir für den Alltag wissen. Das können wir uns Sonntag für Sonntag wieder vor Augen stellen im Gottesdienst. Die Würde der Kinder Gottes. Ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen ererbt. 1. Petrus 3, Vers 9. Im Gottesdienst wenden wir den Blick auf Gott. Und im Alltag, da ist manchmal dieser Kampf. Nicht erst, wenn der Speer fliegt, sondern die Worte, die Meinungen. Und dem setzen wir Gottes Wort entgegen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Liebe. Aus Liebe gezeugt. Aus Liebe gewollt von unserem Gott. Und wenn wir den Blick auf das richten, was wir sind, dann braucht es nur noch einen Kieselstein. Dann braucht es nicht mehr viel. Dann haben wir das Wort in unserem Herzen, was uns Kraft und Mut und Freude gibt. Amen.